Auslegungssache. Der CT-Datenschutz-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zur Auslegungssache, dem CT-Datenschutz-Podcast. Heute mit Episode 52, für uns in sehr ungewohnter Situation. Wir sind live vor Ort auf der TechTide, einer Digitalkonferenz in Hannover auf dem Messegelände, veranstaltet vom Wirtschaftsministerium Niedersachsen. Und freuen uns sehr, dass wir hier sein dürfen, unter ganz strengen 2G-Plus-Bedingungen, sei dazu gesagt. Aber es ist trotzdem schön, Jörg, dass man sich mal wieder live sieht. Ja. Und mal 1,5 Jahre, glaube ich, nach dem letzten Mal nicht mehr aus dem Homeoffice, sondern vor Ort podcasten kann.
Ja, Nachteil ist ohne Katzen, aber damit müssen wir jetzt irgendwie.
Du hättest ja mitbringen können.
Ja, das stimmt. Genau. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Wir freuen uns, hier zu sein. Wir haben heute ein bisschen weniger Zeit, deswegen steigen wir direkt ein. Wir haben nichtsdestotrotz einen sehr interessanten Gast mit dabei. Und der Gast verdient sich ein extra Lob, weil er heute Morgen um 5 Uhr in Stuttgart in den Zug gestiegen ist. Vielen Dank dafür. Liebe Eva. Unsere Gästin ist Eva Wolfange. Werden viele kennen, weil sie doch einiges an Aufmerksamkeit geschaffen hat mit ihren Artikeln. Sie ist Wirtschaftsjournalistin, denke ich, kann man so sagen, hat studiert an der Humboldt-Universität, da hat er Kulturwissenschaften studiert, war danach erstmal als Redakteurin angestellt und ist seit 2014 freiberuflich tätig. Insbesondere schreibt sie unter anderem für die Zeit, für Spiegel Online, für Technology Review aus dem Hause Heise und für andere mehr. Und sie ist mehrfach ausgezeichnet. Sie wurde vom MIT, vom Massachusetts Institute of Technology, das habe ich jetzt, glaube ich, gut hingekriegt, für das Knight Science Journalism Fellowship Programm ausgewählt und hat 2020 unter anderem einen Reporterpreis für den besten Wissenschaftsreportage bekommen. Und ja, sie wohnt in Stuttgart, ist Speakerin, Moderatorin und heute hier mit uns. Herzlich willkommen, Eva.
Hallo Eva. Danke.
Schön, dass du da bist. Der Grund, weswegen wir Eva eingeladen hat, ist unser Thema heute. Wir sind ja hier im Rahmen des Dystopie-Panels eingebettet. Das wissen jetzt die Podcast-Hörer sicherlich nicht. Es geht also so ein bisschen um Bedrohung für unsere Zukunft. Und da haben wir uns das Thema als Thema des heutigen Tages ein bisschen Überwachung am Arbeitsplatz rausgesucht. Und da hat Eva für ziemlich viel Aufsehen gesorgt durch einen Artikel in der Zeit. Aber bevor das losgeht, kommen wir erstmal wie gewohnt zu unserem Bußgeld der Woche.
Das Bußgeld der Woche.
Sehr gut. Also wir haben eine tolle Regie, also muss man wirklich sagen. Unser Bußgeld der Woche heute ganz kurz. Preisträger der Woche ist die WSY Spear Systems Limited aus Zypern. Unser erstes Bußgeld der Woche aus Zypern. Das hat ein Bußgeld in Höhe von bemerkenswerten 925.000 Euro bekommen. Und worum geht's? Es geht darum, dass diese Limited im Rahmen von Tests und Präsentationen verschiedener Technologien die MAC-Adresse und die IMSI-Daten von Nutzergeräten erfasst hat, ohne dass die Betroffenen davon in Kenntnis gesetzt wurden oder natürlich gar darin eingewilligt hatte. Und das erkannte die Behörde als einen Verstoß gegen den Grundsatz der Transparenz und Rechtmäßigkeit und sah es halt als Abschöpfung privater Nutzerkommunikation an, der auch gegen § 5 DSGVO verstößt und deswegen das recht hohe Bußgeld. Die Moral der Geschichte, deswegen habe ich es ausgewählt, wichtig zu beachten, MAC-Adressen und IMSI-Daten sind personenbezogene Daten und wer solche Daten erfasst, braucht eine Rechtsgrundlage und sollte die User vorher informieren.
Da muss ich aber spontan nochmal daran denken, an meine vielen Hotelaufenthalte und ich weiß genau, wenn ich im Hotel WLAN mich einlogge, dass natürlich meine MAC-Adresse erfasst wird.
Ich muss eben noch was holen. Holger, sprich mal weiter.
Ja, und ich kann mich nicht erinnern, dass ich da immer eine astreine Einwilligung gegeben habe. Das wundert mich schon sehr. Also dass das alles so, ich müsste doch eigentlich eine Einwilligung geben. Dankeschön. Und unterschreiben. Oh, Jörg bringt uns gerade was zu trinken.
Ich kann euch das Wasser reichen.
Ja, endlich.
Das haben wir eben vergessen, sorry.
Also eigentlich müsste ich doch, bevor ich mich ins WLAN einlogge, müsste ich doch eine Einwilligung erteilen darüber, zumindest, dass meine MAC-Adresse erfasst wird. Oder? Es sind ja gerade in den großen Hotelketten sind das ja normalerweise so, keine Ahnung, Cisco-System oder wie auch immer. Das sind ja, die werden ja nicht vor Ort betrieben, sondern zentralisiert. Da waren also, die Daten übrigens in aller Regel auch in die Cloud, was viele vielleicht nicht wissen.
Also du wirst ja in der Regel so eine Informationsseite haben und dann auch sagen, ich bin damit einverstanden und da wird das hoffentlich im Idealfall mit drin stehen. Aber ich werde auch tatsächlich das nächste Mal, wenn ich in 17 Jahren mal wieder in einem Hotel übernachten kann, dann auch daran denken, das mal zu kontrollieren.
Gut. Jörg, möchtest du in unser heutiges Schwerpunkt?
Ja, sehr gerne. Unser heutiges Schwerpunktthema: Dystopie, Überwachung am Arbeitsplatz. Und das hat datenschutzrechtlich das Thema schon mal auf für Furore gesorgt, weil es da ein sehr, sehr hohes Bußgeld gab. Das hatten wir auch mal vor 100 Jahren als Bußgeld der Woche. Das Bußgeld ging tatsächlich an H&M, Hennes und Mauritz. Und die hatten ein Callcenter, ein Kundencenter. Und in dem Kundencenter wurden die Mitarbeiter, ich glaube, das kann man ruhig so sagen, nach Strich und Faden überwacht. Also das ging bis in die privatesten Lebensumstände hinein. Krankheitssymptome wurden überwacht, Diagnosen, Privatleben, religiöse Bekenntnisse, familiäre Probleme, alles, was irgendein Vorgesetzter mitbekommen hat, wurde da in eine Datenbank eingetragen. Und daraus wurden Profile der Beschäftigten erstellt und Maßnahmen und Entscheidungen im Arbeitsverhältnis auch dann letztendlich getroffen. Das Ganze war zu einem Überfluss noch 50 Führungskräften im ganzen Haus zugänglich. Also auch das wirklich heftig. Und die Ironie der Geschichte ist so ein bisschen, dass es dadurch rausgekommen, dass es ein Konfigurationsfehler war und die erfassten Daten waren dann plötzlich für alle Leute im Haus sichtbar. Da wäre man ja auch gerne mal so die Stunde dabei gewesen, wie dann irgendwie so alle stinksauer aus den Büros strömen und dann ist richtig
Ärger gab. Hatte denn H&M damals was zu dem Zweck gesagt?
Weil, ja, die haben da ganz wenig zu gesagt. Es gab also ein Bußgeld in Höhe von 35 Millionen Euro. Das ist nach wie vor, glaube ich, das höchste oder das zweithöchste in Deutschland. Und die haben es sofort akzeptiert.
Mhm. Und, wenn man das so akzeptiert, ist das dann, das muss ich nochmal kurz fragen, ist das ein Schuldeingeständnis?
Nö.
Ohne Anerkennung einer Rechtspflicht.
Also ich denke, es hat auch viel mit, gerade in diesem Fall hat es viel mit PR zu tun. Ne? Also ich hätte jetzt auch an deren Stelle nicht unbedingt gewollt, dass das wochenlang noch diskutiert wird und es ein Verfahren gibt und dass es sich nochmal noch.
Ja, und es ist ja auch tatsächlich ziemlich schnell aus den Medien wieder verschwunden.
Genau, ne? Ja, das war der Fall.
Jetzt hat sich das noch Jahre hingezogen, ja.
Genau. Und das bringt uns so ein bisschen zu unserem Thema heute, Überwachung am Arbeitsplatz. Es ist bemerkenswert, was da technisch möglich ist. Also es ist unfassbar, was es für technische Überwachungsmethoden gibt aus dem amerikanischen Raum, aber auch aus dem asiatischen Raum, wo das eben auch gelebt wird, was wirklich wahrhaft Orwellsche Ausmaße hat. Das Spektrum reicht von Wearables, Sachen, die... Ich trage Google Glasses, war da wohl das Bekannteste, aber da gibt es inzwischen auch Sachen, die viel besser sind. Bis hin über genetische Tests von Mitarbeitern, Monitoring von Tastatur und Netzaktivität, bis hin zu People Analytics, das finde ich auch sehr gruselig, kommen wir sicherlich gleich noch zu. People Analytics halt, ich sammle alle Daten, die ich irgendwie über eine Person kriegen kann und werte sie dann Big Data-mäßig aus, auch um zu prognostizieren, ob der bei mir bleibt, ob der abwandern will. Und das ist so ein bisschen eingebettet in das deutsche Arbeitsrecht, was da eigentlich relativ hart ist und sagt, eine dauerhafte Überwachung von Mitarbeitern am Arbeitsplatz ist nicht zulässig. Das greift in deren Grundrechte ein, es greift zu stark in deren Grundrechte ein. Und das ist nicht zulässig. Da gibt es auch sehr harte Rechtsprechung, zum Beispiel im Bereich der Videoüberwachung, wo man wirklich sagt, Videoüberwachung ist das Ultima Ratio. Wenn man gar nicht mehr anders weiter weiß, dann kann man Videoüberwachung machen. Aber grundsätzlich ist das nicht zulässig, jetzt zum Beispiel wie bei, Notebooks Billiger, den halben Laden zu überwachen. Da sind auf jeden Fall die Grenzen. Auf der anderen Seite, und das ist der Bereich, den Eva ja auch so ein bisschen untersucht hat, wo wir sie gleich um ihre Erfahrung bitten werden, stehen dem natürlich gerade in Unternehmen mit hohen Sicherheitsanforderungen auch ganz handfeste Interessen der Unternehmen gegenüber, nämlich die IT-Sicherheit zu gewährleisten. Und wenn ich eine Bank bin zum Beispiel oder eine Versicherung oder sagen wir mal auch ein Krankenhaus, dann habe ich da höchst sensible Daten, die ich natürlich auch entsprechend schützen muss. Und das natürlich bedeutet auch bis zu einem gewissen Punkt, ich muss die Mitarbeiter überwachen, weil ne, sonst könnten die natürlich die Daten sich einfach runterladen, verkaufen irgendwo. Und auf der anderen Seite habe ich IT-Sicherheitsanforderungen. Diese Unternehmen sind natürlich auch potenzielle Ziele. Und muss da eben auch die IT-Sicherheit hochhalten. Und die spannende Frage, die wir uns jetzt ein bisschen stellen müssen, wie kann man das austarieren, wo sind die Grenzen und wo sind die Grenzen überschritten worden? Und ich glaube, Eva, du hast dir ein paar Beispiele angeschaut, wo die Grenzen nun wirklich sehr eindeutig überschritten wurden.
Also schien mir eindeutig so zu sein. Also genau, also wie du sagst, natürlich gibt es den Bedarf, aus Sicherheitsgründen Dinge zu überwachen, aber was ich gesehen habe bei einzelnen Unternehmen, auch deutschen Unternehmen, ist, dass wirklich systematisch ausgewertet wird, was Mitarbeiter tun. Also es Logfiles werden ausgewertet zum Beispiel, sodass man am Ende ein Log komplettes Tätigkeits... Genau. Also das und anhand derer kann man natürlich komplett sagen, was hat derjenige den ganzen Tag gemacht. Es gibt Software, die Screenshots macht alle paar Sekunden vom Screen und damit braucht man eigentlich auch nichts weiter, ne? Weil mit dann Schrifterkennung kann man die auch quasi transkribieren und kann damit dann letztlich alles, was derjenige gemacht hat, auswerten. Welche E-Mail hat er geschrieben? Es gibt dann Software, die auch Telefonate transkribiert, also was hat er am Telefon gesagt? Welche Webseiten hat er besucht? Also wo halt Informationen zusammenkommen, die ja weit darüber hinausgehen, über das, was man braucht, um die Sicherheit zu gewährleisten. Und das ist im Prinzip ja das, was wir immer wieder hören, ne? Dass wenn es möglich ist, solche Sachen auszuwerten, dann wird es auch gemacht. Wenn man Daten kriegen kann, gibt es immer jemand, der daran Interesse hat. Im Zweifel der Arbeitgeber, der gucken will, ob niemand irgendwie private E-Mails schreibt oder nebenbei auf LinkedIn surft oder wo auch immer. Also das, und das ist, glaube ich, das Problem dabei, dass sobald es sowas gibt, es auch genutzt wird. Und ich habe ganz oft in der Recherche gehört, Unternehmen, ja, die Software kann es, aber wir nutzen das doch nicht. Das wäre doch auch gar nicht erlaubt. Und das halte ich für ein schwaches Argument, weil wir merken ja oft, dass Dinge, die nicht erlaubt sind, trotzdem gemacht werden. Und eigentlich wäre, finde ich, der bessere Weg, Software zu bauen, die das gar nicht erst kann, die das quasi also technisch verhindert, dass sie missbraucht und ausgenutzt wird. Und
was ja eigentlich das europäische Datenschutzrecht zumindest hergibt oder wenn nicht sogar vorschreibt mit Privacy by Design und Privacy by Default.
Ja, Vorsicht.
Gleich noch dazu.
Ja, Vorsicht. Privacy by Design richtet sich nicht an den Hersteller. Das hatten wir schon mal auch als eigenes Thema, wo wir beide viel gelernt haben.
An den Verantwortlichen, so an denen, der die Software einsetzt. Ne?
Genau.
Ja, genau. Aber mal ein bisschen konkreter, also mich hat das sehr erschreckt, was du geschrieben hast, in deinem Artikel auf Zeit Online vor allem. Du hast den, glaube ich, noch eine ausführlichere Version.
Ich bin VR-Reporterin auf Friff Reporter. Ja. Dort gibt es nochmal eine ausführliche Version mit sehr viel Hintergrundinformationen aus der Recherche auch, genau.
Okay. Aber was mich erschreckt hat, ist, dass du tatsächlich auch deutsche Unternehmen deutschen Unternehmen nachgewiesen hast, dass sie diese Software einsetzen. Und du hast ja, glaube ich, dann auch mit einem Informanten, mit einem Mitarbeiter gesprochen aus einem Unternehmen. Welches Unternehmen das war, steht im Artikel, kannst du, glaube ich, auch sagen?
Genau, also das ist eine Hypovereinsbank-Tochter, das heißt UniCredit, oder es ist eben keine Tochter, sondern es ist die Service-Gesellschaft, ich glaube, die eben für die ganze Software-Computer-IT-Geschichten macht für die Hypovereinsbank, eben auch in Deutschland. UniCredit sitzt hier in München. Und genau, hat eben genau mit dem Argument, wir sind schließlich im Bankenbereich, die BaFin, die Bankenaufsicht, würde vorschreiben, dass man das besonders sicher gestaltet, gleich mir gesagt, das sei alles völlig in Ordnung. Aber was mir eben ein Informant, nämlich ein Mitarbeiter von dort gesagt hat, und das habe ich auch nachgeprüft, der ist Mitarbeiter von dort, ist gruselig. Ich kam drauf über den Wolfi Christel, das ist ein Wiener Aktivist, Datenschutzaktivist und Sicherheitsforscher. Cracked Labs heißt dem seine NGO, die das untersucht hat. Und er hat eben unter anderem eine Software erwähnt, die Securonix heißt. Und wenn man ein bisschen googelt, findet man eben einen Beitrag von, ich glaube, vom Betriebsrat, von der UniCredit, in dem es darum geht, dass diese Software vom Münchner Arbeitsgericht einst oder die Praxis für nicht legal erklärt worden ist. Und so kam ich eben auf die UniCredit, habe dann noch weiter recherchiert und schließlich einen Informanten gefunden, der erzählt hat.
Der auch wirklich bestätigt hat, dass das eingesetzt wird?
Ja, genau. Also der hat auch gesagt, was die Software kann, also Securonix. Und es gibt einen super Werbefilm von Securonix selber, den man online finden kann, den habe ich auch verlinkt in meinem Artikel, der eigentlich schon alles klar macht, weil da sieht man, dass ein Mitarbeiter, der ist offenbar unzufrieden, weil sein Chef ihm schlechte Bewertungen gibt. Und in diesem Film gibt es sogar eine Emotionserkennung, die also sieht, eine Kamera, der ist unzufrieden, sofort einträgt, Achtung, unzufriedener Mitarbeiter, weil die ja angeblich eher dazu neigen oder vermutlich tatsächlich eher dazu neigen, dem Unternehmen Schaden. Aber natürlich nicht automatisch, also was mir auch natürlich ein Arbeitsrechtler gesagt hat, 99,9% aller Arbeitnehmer wollen das Beste oder wollen zumindest keinen Schaden für ihr Unternehmen. Also was Securonix macht, ist davon auszugehen, dass jeder verdächtig ist und jeden auf die Art zu überwachen, als wenn er das 0,01% von Mitarbeiter wäre, der jetzt alle Daten da rausträgt. Und
das heißt, wir hatten im Vorgespräch schon drüber gesprochen. Du, Jörg, du hast das natürlich, der Begriff ist ein bisschen anders benutzt, aber es ist schon so eine Art anlasslose oder verdachtsunabhängige Vorratsdatenspeicherung, die unternehmensintern da passiert. Klar, natürlich unter anderen Vorzeichen und die Unternehmen haben vielleicht auch einen Zweck dazu, aber und haben ein stärkeres Interesse als ein Staat meinetwegen, der den Vorratsdatenspeicher veranlasst. Aber im Grunde genommen ist der Unterschied so groß auch nicht.
Nee, ist er nicht. Vorratsdatenspeicherung passt hier nicht so richtig, ne? Weil das ist tatsächlich das dauerhafte Speichern, damit der Staat darauf zugreifen kann. Also es ist eine Art private Vorratsdatenspeicherung, genau. Aber nichtsdestotrotz, ne? Aufheben von Daten über einen längeren Zeitraum. Und das ist so eine der in meinem Bereich, ich komme ja so ein bisschen aus dem Technikrechtbereich, höchst umstrittensten Maßnahmen, gerade im IT-Security-Bereich, ob ich das tatsächlich darf. Da gibt es ziemlich viele Auseinandersetzungen, insbesondere im Bereich von diesen CIEM-Techniken, wo man also sagt, ich muss meine Logfiles zum Beispiel über einen sehr langen Zeitraum, also mindestens ein Jahr speichern, weil nur so sehe ich, dass sich so Langzeitangriffe zum Beispiel bei mir manifestiert haben. Ne? Die halt sehr, sehr vorsichtig sind, dann kommt jemand rein und dann passiert erstmal lange, lange, lange gar nichts. Und nur wenn ich das wirklich über einen langen Zeitraum auswerte, dann sehe ich, dass der aktiv geworden ist. Und dafür brauche ich natürlich bestimmte Daten. Und wie lange ich jetzt diese Daten brauche und welche genau das sind, Das ist total umstritten, aber andererseits gibt es im Datenschutz den Grundsatz der Zweckbindung. Und wenn ich diese Daten speichere und sagen wir mal, ich komme überhaupt zu dem Ergebnis, dass ich die speichern darf, was schon umstritten ist, dann muss ich die so zweckgebunden speichern, dass ich die eben nur für diese IT-Sicherheitszwecke nehme und auf gar keinen Fall, um die Leute zu überwachen, ne? Und um zu gucken, ja, haben die denn privat gesurft, oder war der auf einer Pornoseite ist vielleicht was anderes, aber war der zum Beispiel auf irgendeiner Jobseite zum Beispiel, ne, wo ich ihn da jetzt mit Macht hingetrieben habe, indem ich so ein Überwachungsregime letztendlich aufgebracht habe. Also das ist höchstgradig umstritten, aber das ist ja so ein bisschen auch der Bereich, wo wir uns jetzt gerade bewegen. Ne. Auf der einen Seite, denke ich, sind wir alle schon der Ansicht, dass es eine gewisse Form von Überwachung gerade bei so High-Security-Sachen geben muss und auch technische Sachen, aber wo sind die Grenzen? Ne? Und die Grenzen sind da sicherlich eindeutig. Und da bin ich auch voll bei dir, Eva, bei solchen Sachen, die jetzt wirklich mit IT-Sicherheit nur am Rande zu tun haben, ne? Die aber ganz eindeutig erforderlich sind, um Leute zu überwachen. Du hattest noch als Beispiel, haben wir vorher darüber gesprochen, dass es sowas zum Beispiel auch in Callcentern gibt. Ne? Die Wahrscheinlichkeit, dass Callcenter große, tiefe Geheimnisse haben oder super sensible Daten, ist ja relativ gering, aber was man da sehr gerne macht, das liegt, glaube ich, auch in der Branche, ist die Mitarbeiter überwachen.
Genau, also das ist was eine Software, die heißt Genesis, die auch von vielen deutschen Unternehmen eingesetzt wird, unter anderem von Bosch hatte ich, glaube ich, in dem Artikel noch zwei, drei andere, Philips. Die alle habe ich natürlich angefragt, die haben auch alle gesagt, natürlich machen sie damit keine Mitarbeiter, keine Leistungskontrolle. Und das glaube ich ihnen auch, aber nichtsdestotrotz, die Software kann das, die wertet aus, wer hat wie viele Gespräche abgebrochen. Die behaupten sogar, sie können Emotionserkennung, das ist ja inzwischen auch so ein bisschen ein Hype. Und ich weiß auch, dass das nicht so gut funktioniert, wie behauptet, aber natürlich macht es einen massiven Druck auf die Leute, die da telefonieren müssen. Ja? Und natürlich guckt es, wer hat wie viele Telefonate angenommen, wer ist hier der Leistungsfähigste. Und die Grenze ist ja, das geht ja total schnell, dass daraus natürlich dann ein Ranking wird und MitarbeiterInnen Probleme kriegen, wenn sie vielleicht nicht produktiv genug sind. Man muss noch nicht mal erfahren, dass es auf Grundlage von der Software passiert ist. Das ist ja das Nächste.
Also, du wolltest was sagen. Ich finde, da kommen wir genau in diesen Bereich rein, in dem wir uns heute hier bewegen, sollten auch laut Ansage, nämlich Dystopie. Also in dem Moment, wo es in die Richtung Scoring geht, dann kommen wir ja schon in Richtung, na, das, was du hier im Artikel beschrieben hast, ist ja nichts anderes als Pre-Crime quasi. Ne? Also werden Mitarbeiter mit dem Ziel überwacht, eine Wahrscheinlichkeit zu errechnen. Und der Mitarbeiter bei Unicredit hat ja auch gesagt, er kann nicht ausschließen oder es ist wahrscheinlich, dass eine KI sein Verhalten bewertet. Ne? Und wenn dann noch Algorithmen ins Spiel kommen, ne? Und dieses ganze Verhalten, diesen ganzen Datenpool zusammenrühren und daraus dann noch Scores entwickeln, wie wahrscheinlich es ist, dass der Mitarbeiter, sagt die Software ja, ne? Wie heißen die nochmal?
Sekoronix, genau. Sekoronix. Die arbeitet auch mit Machine Learning. Ne? Das ist, genau, ja. Also das ist eine KI, die auswertet, was macht der typische Mitarbeiter, was sind hier Outlier, wer ist hier auffällig?
Und dann macht sie ein Ranking. Falsch, aus Versehen vielleicht. Und dann rutscht du in den roten Bereich rein und kommst dann auf eine Abschlussliste.
Also Top 10 riskante Mitarbeiter werden gerated. So krass, und die Top 10 werden wohl auch namentlich einer bestimmten Abteilung oder bestimmten Menschen genannt oder angezeigt.
Also, ne, nochmal, was ist denn das Risiko? Das Risiko könnte zum Beispiel sein, der Mitarbeiter wird gefeuert oder ist unzufrieden, er verlässt das Unternehmen oder er steckt einen Stick in seinen Rechner und zieht Daten raus und Whistleblower oder irgendwie sowas. Ja, oder verkauft Daten.
Da sind die Risiken, aber da muss man natürlich sehr genau gucken, was macht das Unternehmen.
Ja, und wir waren jetzt bei einer Bank
zum Beispiel. Bei einer Bank ist das Risiko groß. Also bei einer Bank kann ich schon verstehen, dass sie da hohe Security-Maßnahmen, die aber eben
Security-Maßnahmen... Das hältst du auch datenschutzrechtlich für gerechtfertigt?
Wenn sie eben zweckgebunden für Security eingesetzt werden letztendlich. Und dazu gehört leider auch, muss man sicherlich sagen, die Mitarbeiter bis zu einem gewissen Punkt zu überwachen. In dem Moment zum Beispiel, dass es auffällt, wenn ein Mitarbeiter, sagen wir jetzt mal als Beispiel, große Datenmengen abzieht, die er gar nicht braucht zu seinem Job.
So, und für dich würde jetzt aus datenschutzrechtlicher Perspektive, würde das auch so ein Scoring zum Beispiel und eine algorithmenbasierte Bewertung von Mitarbeitern rechtfertigen?
Nein, das auf gar keinen Fall.
Okay,
das wollte ich nur nochmal klarstellen. Nee, das auf gar keinen Fall, aber technische Schutzmaßnahmen, die eben leider, oder was heißt leider, die naturgemäß auch zur Überwachung von Mitarbeitern führen, würde ich hier sehr viel mehr in Ordnung halten als zum Beispiel bei einem Callcenter, wo ja jetzt, okay, da sind Daten, die kann man verkloppen, das ist nicht schön, aber das ist jetzt natürlich auch kein Mordsrisikobereich, ne? Also da sind halt keine höchst sensiblen Daten, wie jetzt zum Beispiel in meinem Konto oder so. Ne? Gut, kann auch sein, ne? Wenn das die Bestelldaten von einem Sexshop sind für besonderes, aus seltene Gelüste oder so, dann kannst du damit auch Leute erpressen, ne? Oder sagen wir mal Arzneimittelbestelldaten oder sowas. Ne? Von daher muss man wahrscheinlich immer sehr genau hingucken.
Hat denn der Mitarbeiter gesagt, nur am Rande, ob denn die Nutzung der Betriebsmittel auch für private Zwecke in dem Betrieb bei denen erlaubt war, weißt du wahrscheinlich?
Das weiß ich nicht.
Weil dann wäre es ja nochmal ein tiefer.
Ich vermute jetzt aber nicht also in der Bank tatsächlich, glaube ich auch.
Ich glaube auch nicht, dass es in der Bank möglich ist.
Also ich meine, ich mache ja viel auch zu Cybersecurity, deswegen ich bin schon empfänglich für das Argument. Natürlich muss man rechtzeitig erkennen, wenn Angreifer im System sind. Wir wissen ja, die sind viel, viel länger drin, bevor sie aktiv werden. Das finde ich alles ein Argument und das hat dann auch die Hypovereinsbank hat, also ich habe natürlich die auch damit konfrontiert und gefragt, wie ist das denn wirklich? Die haben dann auch im Prinzip mir gesagt, dass sie glauben, dass ich das nicht im Blick habe, dass es eben um Sicherheit geht. Und das habe ich aber natürlich, weil ich mich mit dem Thema auch auskenne. Und ich würde schon vermuten, es gibt ja viele so Privacy-Preserving-Technologien, die man Dinge automatisiert auswerten kann, ohne dass es eben Listen mit Namen drauf gibt, die wiederum andere Mitarbeiter einsehen können. Und ich würde vermuten, aus dem Wissen, was ich habe über Technologie, dass es gehen müsste, dass man IT-Security sehr viel, privatsphärenschonender machen kann, als es offenbar die Praxis ist jetzt bei der Hypovereinsbank und bei vielen anderen auch. Und das wäre im Prinzip so das, was die Lösung aus dem Thema, wenn es wirklich um IT-Sicherheit geht und eben nicht um Leistungskontrolle, Mitarbeiterüberwachung, dann könnte man es wirklich anders aufziehen und da muss man auch drüber nachdenken. Und ich finde, dann darf man nicht sagen, IT-Security ist wichtig, wir sind eine Bank und basta. Oder ich habe auch ein Krankenhaus befragt, die so ein ähnliches Programm einsetzen. Natürlich verstehe ich das. Sind alle Krankenhäuser werden, krass, ja, andererseits werden die natürlich gerade angegriffen. Ne? Ransomware ist eine Riesenbedrohung, ich verstehe das auch. Aber ich finde, man muss dafür sensibilisieren und gucken, ob es nicht andere Möglichkeiten gibt. Und ich bin mir sicher, es gibt es. Und daran wird gearbeitet. Und es darf kein Argument dafür sein, Mitarbeiter komplett zu überwachen. Und
ehrlich gesagt, also das ist mir jetzt so ein bisschen überkreuzt, weil also ihr beide habt jetzt so in Richtung IT-Security argumentiert. Aber was hier passiert, ist ja nicht, ist ja kein Schutz der technischen Infrastruktur im Sinne von IT-Security.
Ja.
Sondern was hier passiert, ist der Schutz des Unternehmens vor den Mitarbeitern quasi. Ne?
Aber es ist auch so, dass die Mitarbeiter eines der größten Risiken im Unternehmen sind. Das ist einfach so. Also
aber man muss es schon in zwei Richtungen sehen. Also klar, so rum gesehen, wenn man schaut, wer fügt dem Unternehmen Schaden zu, sind es eben ganz oft natürlich die Mitarbeiter. Wenn man aber guckt, wie viele Mitarbeiter fügen denn, also von der Seite aus, wie gesagt, sind es 0,01% und man kann deswegen nicht 99,9%
überwachen.
Unschuldige.
Unter Generalverdacht stellen letztendlich.
Genau.
Ne, das wäre ähnlich wie bei Vorratsdatenspeicherung.
Zum Beispiel bei dem Werbefilm kommt der Mitarbeiter dann abends nochmal ins Unternehmen, der dann natürlich am Ende derjenige ist, der die Daten abzieht. Aber die normalen, und das war dann als quasi besonders riskant von der Software eingeschätzt, wenn jemand abends nochmal kommt. Also die Leute, die ich kenne, die abends noch arbeiten gehen, sind die halt ihr Unternehmen retten wollen, weil sie irgendeine Deadline dabei sind zu verpassen. Also die wirklich ihre Freizeit opfern, um ihr Unternehmen zu retten. Und das sind die, die in der Regel abends noch arbeiten. Und wenn das dann als Risikofaktor eingeordnet ist, finde ich einfach gefährlich und auch falsch. Ja, also was ist auch für ein Signal gegenüber Leuten, die sich wirklich einsetzen.
Was mich auch interessieren würde.
So wie Holger übrigens, der gestern um, haben wir noch telefoniert, um 21 Uhr noch angefangen.
Ja, aber das war ja zu Hause. Aber es war das VPN. Also,
siehst du, du Gefährder.
Ja, ja, also was mich auch interessieren würde, ob die Mitarbeiter sich dessen auch so bewusst sind, ob die ausreichend informiert werden in Unternehmen, weil das wäre doch auch wirklich Bedingung, oder, des Einsatzes einer solchen Software.
Um das nochmal ganz klarzustellen, in der Regel wird man diese Software nicht einsetzen können und insbesondere nicht so, wie sie gemacht wird. Ich kenne mich in der Bankenregulierung nicht gut genug aus. Ich würde es nicht völlig ausschließen, dass es da sogar Vorschriften gibt, bestimmte Sachen einzusetzen, die vielleicht auch DSGVO nicht unbedingt ganz vorne als Wichtigstes haben, aber nichtsdestotrotz gibt es da natürlich auch Grenzen und die Grenzen sind hier eben sehr stark und sehr eindeutig im deutschen Arbeitsrecht und sehr eindeutig in den Verfassungsgerichtsurteilen, die eben so eine Dauerüberwachung nicht erlauben. Aber da ist halt immer letztendlich die Grenze zu finden.
Aber wir haben ja für alles müssen wir einwilligen. Ne? Also für jede datenschutzrechtliche relevante Datenerhebung. Mhm. Ne? Also wir müssen für jedes Cookie einwilligen. Naja gut, wir müssen einmal summiert einwilligen, aber auf jeder Webseite und so. Und muss der Mitarbeiter denn ausdrücklich einwilligen und kann er auch ablehnen, dass solche Software im Unternehmen eingesetzt wird?
Nein, er muss nicht eindeutig das abnicken.
In solchen entscheidenden Bereichen funktioniert die Einwilligung dann wieder nicht.
Du hast ja nicht nur die Einwilligung als Rechtsgrundlage. Wir erinnern uns an den Podcast über die verschiedenen Rechtsgrundlagen.
Das berechtigte Interesse.
Beispiel, hier gibt es aber sogar eine eigene Rechtsgrundlage, die ist nicht in der DSGVO, sondern die ist im Bundesdatenschutzgesetz. Das ist der Paragraph 26. Mhm. Und der erlaubt die Erhebung im Arbeitsbereich. Und der sagt, dass personenbezogene Informationen im Rahmen des Arbeitsverhältnisses dann verarbeitet sind, ich habe es mir aufgeschrieben, wenn dies für die Entscheidung über die Begründung eines Beschäftigungsverhältnisses, also die Einstellung, relevant ist oder dessen Durchführung. Also das heißt immer, kannst alle Daten dann... Das ist ein weites Feld, klar. Aber es ist natürlich nicht dadurch erlaubt, Mitarbeiter dauerhaft zu überwachen, ne? Weil das ist nicht notwendig zur Durchführung der Arbeit. Da kommt es an Grenzen. Aber es ist halt wirklich, glaube ich, ein schwieriges Feld. Wir haben es ja noch gar nicht als eines der Hauptprobleme besprochen. In der Regel ist das ja alles amerikanische Software, die man hier nutzt. Und die Amerikaner haben halt da so null Privacy an der Arbeit, ne? Da wird auch, oder bei vielen Unternehmen zumindest, werden Keylogger eingesetzt und Bildschirmfotos gemacht und die sind weit davon entfernt. Und das ist die Software, die wir uns hier reinholen nach Deutschland.
Ne? Wobei man sagen muss, ganz kurz, passt jetzt gerade so gut, ja. Celonis ist ein deutsches Unternehmen, der ist sehr gehypt, bietet eben genau das auch an. Ne? Das ist eine Software, die regelmäßig Screenshots macht und wirklich also inhaltlich einfach alles auswertet mit genau dem Argument, solange wir nur Logfiles haben, können wir nicht alles sehen, was jemand macht. Wir wollen wirklich alles wissen, also bieten sie auch noch so eine echte Spionagesoftware an. Und da war ich besonders entsetzt, weil es ein deutsches Unternehmen ist, auch ein sehr beliebtes, gehyptes.
Aber vielleicht für den amerikanischen Markt auch?
Die sagen auch, ja, wir gucken schon, das ist in Deutschland. Sie sagen, das Unternehmen ist verantwortlich, die DSGVO einzuhalten. Genau, das Ding ist im Paket dabei. Klar, man kann hoffen, dass das Unternehmen nicht einsetzen, aber ja, warum muss ein deutsches Unternehmen sowas anbieten, egal für welchen Markt? Ne? Also das ist einfach Spionage. Und sie sagen, da geht es halt darum, Task Mining heißt es, ne? Also dass die Mitarbeiter, dass man sehen kann, wie man noch optimieren kann den Prozess, aber wenn man halt dabei überwacht, also wie lange ist jemand auf LinkedIn, welche E-Mails hat er geschrieben, da kommt eben alles mit rein. Ja, alles, was jemand macht und da ist ja bei der Optimierung ist ja auch die Grenze ganz, ganz, ganz dünn zu eben Überwachung und lässt sich auch, ja, vielleicht wird dann jemand entlassen. Man muss ja nicht sagen, die Software hat gesagt, du bist nicht produktiv genug, oder wenn es dann ins nächste Mal um Entlassungen geht, guckt man halt in die Software, wer ist denn am wenigsten produktiv, dann müssen halt die gehen. Entschieden von Machine Learning, was noch dazu natürlich intransparent ist teilweise. Ne? Und
also da würde ich jetzt gerne mal Advocatus Diaboli spielen. Ja, glauben wir. Unabhängig jetzt von meiner moralischen Meinung, was sollte dagegen sprechen, dass ein deutsches Unternehmen solche Software schafft und auch in Amerika vertreibt? Gut, das ist unmoralisch, aber es ist in Amerika legal. Ne? Und das wäre so, da bin ich vielleicht zu sehr Jurist, aber es ist auch nicht unbedingt
meine Meinung. Ich argumentiere gerade nur moralisch, ja, dass du Jurist bist.
Ja, ist auch nicht unbedingt meine Meinung.
Ich bin voll auf deiner Seite.
Aber nichtsdestotrotz, es ist dann letztendlich eine Frage, und das ist die Frage, die sich mir hier stellen würde, warum können sich deutsche Unternehmen trauen, diese Sachen einzusetzen? Ne, die können sie ja ausschalten oder deaktivieren. So clever werden die ja sein, ne, dass sie das für den europäischen Markt.
Das haben ja auch alle Befragten gesagt.
Genau. Das haben die alle gesagt. Ja, wir wieder nicht, ist klar. So, ne? wir nutzen noch die ganze amerikanische Software, aber die anderen Sachen, ja, die gehen zwar, aber die gucken wir uns nicht an. Das sind auch schon so Sachen, die ich gehört habe. Das ist natürlich echt furchtbar. Und andererseits, wir brauchen gar nicht so weit zu gucken auf die explizite Spionagesoftware, die du hier gesagt hast. Wir haben mal für die CT analysiert, was Teams und Office 365 so kann.
Teams, ne? Muss man nochmal sagen, das ist die quasi eine Groupware-Lösung von und Videokonferenz und alles zusammen Lösung von Microsoft für Unternehmen.
Schätze mal, unsere Zielgruppe wird das schon mal gesehen haben, würde ich mal schätzen. Aber jedenfalls, da gibt es durchaus im Hintergrund auch People, ich weiß nicht, ob es People Analytics heißt, aber auf jeden Fall so People
Evaluation. Ich glaube Workplace Analytics oder so, ja.
Ja, genau sowas. Wo du wirklich auch hart analysieren kannst. Ne? Also richtig auch, was macht er den ganzen Tag?
Ich habe von Unternehmensadmins gehört, die dann mal ins Backend reingeguckt haben bei Teams, ne? Weil installiert haben sie alle ganz schnell.
Ja, kannst du ruhig sagen, das waren unsere.
Nicht nur unsere, ich habe auch von anderen gehört. Ne? Aber dass man halt wirklich entsetzt war, welche Knöpfe ist, man da alle drücken kann. Ne?
Und da hat sich ja der Wolfi Christel, der ist diese Studie dazu eine Studie gemacht, hat auch verdient gemacht, nämlich genau mit so einem, also er hat rausgefunden, dass bei, ich glaube, im neuen Microsoft 365 wohl so ein Tool drin war, wo man wirklich auf Einzelpersonenebene nachvollziehen konnte, was derjenige, genau. Ja. Und da hat er so lange Wind gemacht, bis tatsächlich Microsoft selber einen Teil davon abgeschalten hat. Ich glaube, es ist immer noch nur der wie sagt man, der Gipfel des Eisbergs, also nur die Spitze des Eisbergs. ganz viel geht immer noch. Ne? Da haben sie gemerkt, okay, jetzt gibt es hier doch zu viel Gegenwind und haben das ein bisschen mehr auf Gruppenebene jetzt und nicht mehr nur auf Einzelpersonenebene.
Ja.
So.
Ja, aber das kann es ja irgendwie auch nicht sein.
Es ist immer noch da. Also der Wolfi Christel hat auch gesagt, es ist halt immer noch zu viele Daten, die da eigentlich erhoben werden und zu viel, was man eigentlich als Chef nachvollziehen kann. Und wie gesagt, die Erfahrung zeigt ja, wenn solche Daten da Interesse hat und am Ende kann man nicht nachweisen, was er sich genau davon angeschaut.
Was mich daran so wahnsinnig ärgert, ist wirklich die Vernachlässigung der Rechte des einzelnen Mitarbeiters oder des einzelnen Nutzers. Also auch in Teams. Wer im Teams wird jetzt, ist so viel ausgerollt worden, in allen möglichen größeren Konzernen, kleineren Unternehmen. Wer weiß denn schon, was Teams kann? Das ist für die meisten, ist das ein Videokonferenz-Tool, ein Chat-Tool, ne? Aber dass man dabei beobachtet werden kann von Teams und so detailliert auch eine Erfolgskontrolle gemacht werden kann, das weiß doch niemand. Und die Mitarbeiter werden darüber auch überhaupt nicht aufgeklärt. Das ärgert mich tierisch. Wirklich, ich habe es vorhin schon gesagt, ich muss es nochmal sagen, in jedem kleinen Bereich muss man seine Einwilligung geben oder wird man zumindest informiert, kriegt eine Datenschutzerklärung. Im Unternehmen läuft das alles so durch, ne? Ohne dass das
ja, dabei. Wobei natürlich dieses Informieren auch so eine Sache ist, ne? Also da kriegst du dann irgendwie so einen Seite 1 von 97 Text, ne? Haben Sie das gesehen? Haben Sie das gelesen? So, ne?
Also wenn ich für mein Werkzeug, Arbeitsplatzwerkzeug, was ich am Tag 10 Stunden lang benutze, eine Datenschutzerklärung kriegen würde, wäre ich sehr glücklich.
Weißt du denn, was eure Redaktionssoftware so kann zum Beispiel? Die könnte, glaube ich, wenn ihr da gucken, gut, kann ich so viel. aber jedenfalls auch in Erzählung. Die könnte doch euch auch ausspionieren.
Ja klar.
Irgendwie lange braucht ihr, um Artikel einzustellen, ein Bild einzustellen, irgendwas einzustellen.
Ja, darüber ärgere ich mich auch, ich könnte ja auch darüber informiert werden, es ist definitiv nicht so. Das wäre übrigens dein Job, du bist doch Datenschutzbeauftragter.
Ja, ich kann aber das nur machen, das sind arbeitsrechtliche Sachen, dann müsste der Betriebsrat auf mich zukommen.
Ah ja, okay.
Gibt es nicht sogar, ich glaube, es gibt sogar eine Betriebsvereinbarung dafür.
Wir zeigen aufeinander, guck mal, so jetzt, wo wir uns wieder sehen.
Ja, das wäre irgendwie online irgendwie auch doof, ne? So.
Apropos informieren, das ist, wenn es ums Thema Machine Learning geht, natürlich auch nochmal ein spannendes Thema. Das hat mir auch der Insider gesagt, ich habe auch gefragt, ja, wissen denn alle Bescheid? Und er hat gesagt, das Problem ist, klar, du weißt, es gibt diesen Risk Score, das wissen die sowieso, weil die alle in der IT arbeiten, die wissen auch ganz genau, was möglich ist, deswegen sind die natürlich auch besonders besorgt über so eine Überwachung.
Das war tatsächlich auch ein IT-Mitarbeiter, ne?
Ja, genau. Ja. Also der weiß genau, was möglich ist und was gemacht wird. Mhm. Aber solange Machine Learning das auswertet, ist es halt, kann ja niemand nachvollziehen, welche Kriterien werden denn zu einem Risk Score? Was ist denn? Was muss ich denn machen oder was darf ich denn nicht machen, dass ich nicht in diese Top-10-Liste komme? Also weil eben Machine Learning so schwer nachvollziehbar ist. Und das ist
Schrecklich.
Das wird, also das ist tatsächlich spannend, wenn es darum geht, wie kann man Menschen informieren darüber, was die Kriterien sind, wenn die eigentlich nicht festgelegt sind, sondern eben mit so einer Mustererkennung erst entstehen.
Da weißt du sogar besser, wie ein Schufa-Score entsteht. Und das will was.
Das ist im Prinzip, glaube ich, eine ähnliche Sache. Ja.
Also, ja, aber ich meine,
aber
ja,
lass uns bei dem Punkt nochmal bleiben, weil ist natürlich auch eine spannende Frage, selbst wenn du gefragt würdest, wie freiwillig ist denn deine Zustimmung im Arbeitsverhältnis?
Weil du im abhängigen Beschäftigungsverhältnis
bist. Ja, möchtest du das Redaktionssystem nutzen? Wenn nicht, dann komm doch bitte vorbei. Und wir hatten früher immer so, ihr hattet immer so rote Tüten, wo dann irgendwie so halbfertige Artikel dann durch die Gegend getragen wurden und so. Dann trag doch bitte deine rote Tüte, jetzt inzwischen sind wir digital, aber fahr doch mit deiner roten Tüte in den Betrieb und gib den ab und hol den danach wieder ab, so als Alternative, wenn du das System nicht nutzen willst.
Ja, klar. Ich glaube, was Ähnliches hat der Mitarbeiter gesagt. Ne? Also rauskommt er natürlich aus der Situation ganz schwierig. Ne? Das könnte nur zum Beispiel über einen Betriebsrat funktionieren, könnte ich mir vorstellen. Aber als einzelner Mitarbeiter hast du wahrscheinlich auch keine Chance.
Ich meine, es gab ja Diskussionen in dem Unternehmen, die man daran sieht, dass es dieses Urteil gibt vom Münchner Arbeitsgericht. Es gab wohl eine Betriebsvereinbarung, die dann vom Münchner Arbeitsgericht wohl, korrigiere mich mit den juristischen Begriffen, aber soweit ich verstanden habe, für ungültig erklärt worden ist, weil es eben zu weit geht mit der Überwachung. Dann gab es eine nächste Instanz, was dann das Landesarbeitsgericht gewesen sein muss, die wiederum gesagt hat, das ist okay, daran sieht man ja auch, dass es irgendwie mit dieser Security versus Privacy wirklich eine spannende Debatte ist. Dann ist wohl der Betriebsrat wieder zur nächsten Instanz gegangen, dann war es vom Bundesarbeitsgericht und da wurde es aus bisschen undurchsichtigen Gründen am Ende vom Betrieb zusammen mit dem Betriebsrat zurückgezogen, wo nicht so ganz klar ist, was da im Hintergrund ist. Mir hat ein Arbeitsrechtler gesagt, er findet, es sieht ein bisschen nach Beeinflussung aus. Also es braucht eine Betriebsvereinbarung und der Betriebsrat muss da zustimmen. Die Frage ist natürlich, wie weit sollte man zustimmen dürfen als Betriebsrat? Also darf man, weil der Betriebsrat denkt, das ist alles okay, beliebig viel Überwachung im Unternehmen haben? Da gibt es ja immer noch trotz allem andere Gesetze, die da dem entgegenstehen.
Ja, das ist. Also ich habe in meiner Anwaltstätigkeit relativ häufig mit solchen Betriebsvereinbarungen zu tun, indem wir sie überprüfen oder formulieren. Und das fängst du manchmal an zu heulen. Also was da so drin steht, das ist...
Nehmen sich Unternehmen zu viel raus?
Ja, Betriebsräte stimmen zu leicht zu. Mhm. Ne, da steht dann überhaupt nichts drin, was mit den Daten passiert, da hatten wir gerade einen Fall, wann die gelöscht werden, was damit gemacht wird, keine roten Linien auch, was nicht gemacht werden darf. Also da stand nicht mal drin, die dürfen nicht zur Verhaltenskontrolle genutzt werden, was eigentlich immer drin steht in solchen Betriebsvereinbarungen. Und das ist echt zum Heulen, aber das hat halt auch mit entweder schwachen Betriebsräten zu tun oder mit Betriebsräten, die auch, denen es auch total, das erlebe ich auch recht häufig, an technischer Kompetenz fehlt und die sich dann auch nicht holen. Die könnte man sich ja dann auch holen. Dafür gibt es ja auch Budgets. Die dann aber sowas in der Zweifelsfalle durchwinken, dann gibt es vielleicht noch einen Bonus stattdessen, wenn ihr uns all eure Daten gibt, euer Erstgeborenes gibt. Das ist ganz gefährlich. Juristisch ist das eine ganz spannende Diskussion. Es gibt, die wird gerade geführt, in der Hinsicht, dass die Aufsichtsbehörden sich dafür ausgesprochen haben, dass es den Bürgern nicht möglich ist, auf IT-Sicherheit zu verzichten. Es ging, glaube ich, um eine Äußerung bezüglich E-Mail-Verschlüsselung, bin ich mir nicht ganz sicher, worum es war, aber die grundsätzliche Diskussion ist tatsächlich, dass das nicht im Ermessen des einzelnen Bürgers liegt, sondern dass die DSGVO sagt, ihr müsst das trotzdem machen, sogar wenn der Bürger sagt, er will keine verschlüsselten E-Mails oder sowas zum Beispiel. Und das,
ich glaube, das war diese Gesundheitsdatengeschichte auch, ne? Wenn Testergebnisse übermittelt werden, da habe ich mal recherchiert.
Ja, das kann sein, dass
das ist
in vielen Bereichen.
Dass man die einfach nicht unverschlüsselt übermitteln darf, ganz egal. Genau, also das ist nicht meine Entscheidung, sondern
genau,
die,
ja, aber ja, also das, da wäre ich auch der Meinung, okay, das ist, also ich möchte das schon entscheiden können für mich, ja, und wenn man mir das per Rauchzeichen schickt oder per rauchenden Boten, reitenden Boten, wäre das für mich auch okay, aber das möchte ich doch entscheiden können. Das soll doch bitte nicht die Datenschutzbehörde für mich entscheiden. Wenn ich informiert bin natürlich und darüber
entscheide. Du plädierst dafür, dass du selber, also dass die Bürger entscheiden sollen und nicht. Ist es nicht sinnvoll, bei mir einfach zu sagen, manche Dinge sind so sensibel, die kannst du doch, also können doch auch viele Menschen einfach nicht einschätzen. Also ganz viele, die ich gesprochen habe, haben natürlich gesagt, ich habe doch nichts zu verbergen, was ist mein negatives Schnelltestergebnis?
Ja, das ist
also
ja so, Standardargument.
Ja, aber also ich finde, manchmal muss man die Menschen schon auch vor sowas schützen und vor den Konsequenzen, die es halt haben kann. Zum Beispiel, wenn sie ein positives Ergebnis zugeschickt bekommen und es in der Welt ist, und das hat man ja gesehen, dass davon sehr viele sehr weit in der Welt verteilt waren von Testergebnissen. Und
das hat natürlich seine Grenzen. Erinnere dich mal an, warst du dabei, wo wir ganz am Anfang der Pandemie, als es gerade wieder geöffnet war, im Biergarten waren und die hatten so ein Testmobil. Und der Typ vorne war total besoffen und hat die Ergebnisse rausgebrüllt. So, Heidrich, negativ. Da würde ich vielleicht auch sagen, okay, da ist eine Grenze erreicht, wo man das vielleicht nicht machen könnte. Aber sagen wir mal, dass man jetzt, ja, ich würde das nicht grundsätzlich unterschreiben wollen, aber dass ich jetzt darüber sagen kann, ne, ich möchte auch selber entscheiden können, ob ich eine E-Mail verschlüsselt oder unverschlüsselt haben möchte. Ja, das würde ich schon wollen.
Ich hab,
auch im Unternehmen.
Wo wir bei Gesundheitsdaten sind. Also eine Sache ist mir noch aufgefallen in deinem Artikel, das fand ich auch ein bisschen krass. Du hast ja auch das Beispiel eines des Gemeinschaftskrankenhauses Herdecke irgendwie erwähnt, die eine Software namens Forcepoint oder eine Software namens Forcepoint weist darauf hin, dass ihre Software dort eingesetzt wird, ja, als Projekt. Das Krankenhaus hatte das dann, und das ist eine Software, die anormales Verhalten von Mitarbeitern erkennen kann. Hattest du so, ja, so schön
zitiert. Anormales immer.
Ja, steht hier tatsächlich. Ja, also die, genau, die entdecken eben, das ist auch so eine Machine Learning-Geschichte, die halt erkennt, so Outlier erkennt, wer benimmt sich denn auffällig, und das macht, finde ich, natürlich einerseits, wenn es um IT-Sicherheit geht, total Sinn, aber halt nicht, wenn es eben der Side-Effekt ist, dass man halt auch sehen kann, irgendwie andere Dinge, warum sich Menschen anormal verhalten, die vielleicht ganz legitim sind, und man kann es aber am Ende gar nicht nach. Ja, und das Krankenhaus hat gesagt, die würden die nicht einsetzen.
Hat sich da noch was ergeben
eigentlich? Nee, da kam einfach nichts mehr. Aber also auf der Website von Forcepoint wird es groß beworben, auch mit Fotos aus dem Krankenhaus, mit Interviews. Also so, das ist, vermutlich haben sie aufgehört, sie einzusetzen. Könnte ich mir vorstellen, und ich vermute auch, dass dieses Krankenhaus damit keinen Unfug getrieben hat. Aber trotz allem ist da halt, da fehlt mir so ein bisschen die Sensibilität, was ist. Also Forcepoint ist ein Unternehmen mit ganz engen Verbindungen zum Geheimdienst. Und da ist ja, das wissen wir alle, die Mentalität ist da, Daten sammeln so viel wie geht. Ja. Alles, was man über jemanden wissen kann, ist gut, dass man es weiß. Und ich glaube, da muss man einfach auch als Unternehmen und auch als Krankenhaus gucken, wer wird denn hier mein Dienstleister? Und Forcepoint scheint mir jetzt nicht perfekt geeignet zu sein, um unsere Daten oder unsere IT-Security zu gewährleisten.
Es geht hier, du hast ja auch noch gesagt, also es geht um Data Loss Prevention, ne? Also es geht es geht immer um den unkontrollierten Abfluss durch die eigenen Mitarbeiter. Und da muss man natürlich auch sagen, was man fairerweise auch sagen muss, es geht hier um besonders sensible Daten, die auch noch DSGVO besonders geschützt sind, nämlich um Gesundheitsdaten. Ne? Da sind wir jetzt auch wieder bei dem Thema zum Beispiel von Corona-Testergebnissen und so. Da kann man schon argumentieren vielleicht als Krankenhaus. Ne? Was mich nur wahnsinnig ärgert, und das wird in dem Fall wahrscheinlich auch nicht, nehmen wir mal an, sie hätten sie eingesetzt, und das wird nicht das einzige Krankenhaus in Deutschland sein, was sowas tut. Gehst du davon aus, dass die Mitarbeiter davon Bescheid wussten? Ich kann es mir
nicht. Ja, nee, wahrscheinlich nicht. Also ich vermute, halt wie es uns ja allen immer zugeht, dass wir werden ja permanent um Zustimmung gefragt für alles Mögliche. Wahrscheinlich steht es irgendwo im Kleingedruckten, vielleicht unterschreibt man einen Vertrag und da steht dann irgendwie unter Punkt, weiß ich nicht.
Würde sowas in einem Arbeitsvertrag stehen?
Übrigens, das und das sind unsere Datenschutzrichtlinien oder keine Ahnung, aber das liest ja keiner durch. Also das ist ja das nächste Riesenthema, wie man sowas sinnvoll kommuniziert. Ja,
das wären eigentlich typische Sachen, so für, wenn du einen Betriebsrat und Personalrat hast, für betriebliche Mitbestimmung, wo der Betriebsrat auch mitbestimmen muss, weil es um Maßnahmen geht, die der Überwachung dienen für Hard- und Software, und das ist eigentlich immer eine Betriebsratssache. Nur wenn der davon nicht mitkriegt, wenn der nicht weiß, worum es geht, dann kommt man da auch nicht weiter.
Wenn das Unternehmen diese Software einsetzt, ohne den Betriebsrat, also nehmen wir mal an, es gibt einen Betriebsrat, ohne eine Betriebsvereinbarung vorher abzuschließen, handelt es dann rechtswidrig?
Ja. Also die ganz harten Sachen, die Eva geschildert hat, eindeutig. Okay. Naja, also diese Analytics-Geschichten, wo ich Daten zusammentrage, persönliche Analyse-Geschichten, Profiling in größerem Maße, gucken in sensible Daten, das, was H&M gemacht hat, Krankheitsdaten sammeln und so weiter, das geht alles nicht.
Und wie ist das in Unternehmen, die keinen Betriebsrat haben, in kleineren Unternehmen?
Da gilt natürlich die DSGVO auch. Also das hat es mit dem Betriebsrat relativ wenig zu tun.
Ja gut, aber dann trotzdem muss es ja irgendeine Art von Mitbestimmung geben, also dass die Unternehmer, die Mitarbeiter vielleicht mal gefragt werden, nein?
Ja, natürlich müssen die Unternehmen letztendlich die gesetzlichen Anforderungen erfüllen, aber es liegt dann an den einzelnen Mitarbeitern, das einzufordern.
Ja bei dem bei der Hypovereinsbank hatten wir auch gesehen aus den Gerichtsakten eine große Auseinandersetzung auch mit dem Betriebsrat. Es gab da Diskussionen. Wie du aber auch sagst, ich meine, in dem Fall vermutlich ist der Betriebsrat informiert, allein weil da halt so viele ITler auch arbeiten, und das sich da rein denken können. Aber wie du gesagt hast, das hat auch der Wolfi Christel mir im Interview gesagt, dass der sich ja mit vielen anderen Betriebsräten, also diese Studie, die gemacht hat, ganz bedeckt quasi alle Branchen ab und wirklich unglaublich viele verschiedene Anwendungen für unsere Überwachungssoftware in Unternehmen. Der hat schon auch gesagt, genau, die Betriebsräte
sind
nicht in dem Thema drin und haben auch nicht, oft auch nicht die Kapazität, und es wird ja auch immer mehr. Also das ist das Nächste, ne? Das ist eine begrenzte Anzahl an Mitarbeitern, die du als Betriebsrat dann hast, die es einfach nicht schaffen, sich in das alles einzuarbeiten. Natürlich wird sowas auch nicht jetzt proaktiv von dem Betrieb gefördert in aller Regel, ne? Dass die da wirklich sich informieren können oder Bescheid wissen. Das ist einfach ein sehr technisches Thema auch. Mhm. Und seine Forderung am Ende war, die Betriebsräte müssen aufgestockt werden für sowas, dass sie sich auch damit beschäftigen können und einschätzen können.
Weitergebildet werden, ja, denke ich auch. Wir müssen zum Ende kommen.
Genau, wir haben heute mal eine kürzere...
Wir sind heute total in der Zeit und das ganz freiwillig. Es ist ja nicht so, als könnten wir nicht noch eine halbe Stunde...
Aber den Appell von Eva, vielleicht können wir mit dem abschließen. Betriebsräte, kümmert euch darum, was die Unternehmen tun. Und
guckt, ja, auch Menschen, also auch Mitarbeiter kümmern euch. Ne?
Guckt mal, was da passiert. Lasst euch nicht alles gefallen.
Ja.
Und
seid euch bewusst, dass es sowas gibt. Also das ist mir wirklich meine Lehre aus der Recherche, weil ich war auch erstaunt und ich habe mich mit all diesen Themen viel beschäftigt. Also genau, ja. Schaut euch an, was es gibt, informiert euch und überlegt, ob das sein muss und was man machen kann.
So. Werdet selbstständig, überwacht euch selber. Dann.
In diesem Sinne, Eva, tausend Dank, dass du heute gekommen bist.
Sehr gerne. Nett.
Wir fahren jetzt noch kurz in die Redaktion und schauen uns die Redaktion
an. Ja, ne? Mein Hannover. Genau,
nächste Woche machen wir eine Art Meta-Podcast. Da haben wir tatsächlich nächste Ausgabe. Da haben wir tatsächlich andere Datenschutz-Podcaster zu Gast und machen dann mal zu viert einen Meta-Podcast. Freuen wir uns drauf.
In diesem Sinne, vielen Dank nochmal ans Wirtschaftsministerium, dass wir hier sein durften. Und dann bleibt uns nur zu sagen,
danke tschüss. Den tapferen Zuhörerinnen.
Tschüss. Genau, danke auch den tapferen Zuhörern.
Tschüss und schützt eure Daten.